Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Und wir sind heute wieder zusammen im Wald unterwegs, bei einem Waldspaziergang. Ich muss hier, wenn ich hier über so eine bestimmte Seite laufe, also hinten am Türchen raus, und heute gehen wir bei ein anderes Waldstück, muss ich aber immer unter so einem Baum durch, wo so ein so 40 cm dicker, abgebrochener Kronenast, also ist fast wie ein Baum, der hängt da so schief, noch an einem kleinen Stückchen dran, da muss ich immer drunter durchlaufen. Irgendwann fällt er mal runter. Und natürlich ist die Wahrscheinlichkeit geringer, als von einem Blitz getroffen zu werden oder so, aber, dass einem da was passiert. Aber trotzdem gucke ich da immer, dass ich da möglichst schnell unten durchdüse. Und bei jedem Sturm denke ich, hoffentlich fällt er jetzt mal auf den Boden, damit da mal Ruhe ist, also für mich zum Durchlaufen. Aber naja, er will noch nicht. Ja, was machen wir heute? Heute habe ich mir mal ein... Erstmal aufpassen hier, wo ich hier langlaufe. Ein Thema überlegt, was für eure Waldspaziergänge schon auch immer eine große Rolle spielt. Nämlich mal über die verschiedenen Waldbesitzarten zu reden. Das hört sich vielleicht erstmal ein bisschen langweilig an, ist aber eigentlich ein spannendes Thema. Also Staats-, Kommunal- und Privatwald. Wir haben ja schon mal in Folgen darüber gesprochen, wie das ist, wenn man sich Wald kaufen möchte. Darum geht es also heute nicht. Aber wir werden mal drüber reden, wem gehört eigentlich der Wald? Wie kommt es dazu, dass manche Leute so viel Wald haben? Und diese ganzen Dinge. Da spielt auch das letzte Stündlein eine große Rolle. Wenn Leute sterben, ja, dann passieren ganz merkwürdige Sachen auf dem Land. Zumindest war das in der Vergangenheit so. Da kommen wir aber gleich dazu. Ich stolper hier gerade über Haareis, obwohl es heute Nacht gar nicht so kalt war. Also Haareis, das ist dieses Eis, was so aussieht wie Haare und was immer dann auftritt, wenn es tagsüber über Null ist und nachts unter Null. Dann arbeiten nämlich die Pilze im Holz und der Atem gefriert, wenn er austritt. Und das passiert dann in Form von so Härchen. Sehe ich hier jetzt überall. Ach, wie süß. Haareis, ja, haben wir auch schon mal darüber gesprochen, aber ich sehe es halt gerade. Und ihr wisst ja, wenn ich hier so durchlaufe, dann erzähle ich immer ein bisschen, was mir hier so vor die Füße fällt. Ich laufe übrigens gerade auf einem Wildwechsel. Den kann man in dem Laub auch schön erkennen. Gar nicht so stark belaufen, aber man sieht doch schon, dass das Laub ein bisschen anders aussieht. An den Stellen so dunkler, weil das beim Drauftreten so ein bisschen umgedreht wird. Also wenn man genau hinguckt, man kriegt ein Auge dafür, dann sieht man hier, wo die Wildtiere gelaufen sind. Ja, also wir kommen mal zu den Waldbesitzarten, wie das überhaupt zustande gekommen ist. Oder vielleicht gehen wir noch eins weiter zurück. Mal so grob die Aufteilung. Ganz genau weiß das übrigens auch keiner. Die Statistiken schwanken da komischerweise. Dass man sagt, vom Wald gehören 29% den Bundesländern, also ne, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und so weiter, 3% dem Bund, also der Bundesrepublik. Das ist Wald, der wird durch das Bundesfinanzministerium verwaltet, auch komisch. Und 20% gehören den Kommunen, also Städten und Gemeinden, das ist Kommunalwald. Und 48% ist Privatwald. Also der Privatleuten gehört. Oder Firmen oder so. Und da kommen wir gleich mal dazu. So, wie ist das überhaupt entstanden? Dass Wald irgendjemand gehört. Fangen wir mal mit dem Staatswald an. Der Staatswald, also früher gab es ja gar keine richtigen Staaten in dem Sinne, sondern das waren Königreiche, Herzogtümer und so weiter. Und klar, diesen Leuten, Königen, Herzogen und so weiter, gehörte der Wald. Und Also große Wälder, oft spielt da übrigens die Jagd eine Rolle. Die wollten große Jagdgebiete haben. Und deswegen haben die in großen Gebieten dafür gesorgt, dass da keiner reingeht. Und so sind auch die Förster entstanden, hätte ich beinahe gesagt. Die sind ja da nicht geboren worden, aber der Beruf des Försters ist da so entstanden. Die Förster haben da vorrangig aufgepasst, dass da keiner wildert. Also das sind bis heute die großen Staatsforster, die da aus solchen Jagdgebieten entstanden sind. Aber gut, das waren die. Ja, die wollten ihre Jagdlust frönen und natürlich wurde Wald auch bewirtschaftet. Der wurde auch verliehen. Da kommt übrigens auch mein Name her, Wohlleben. Der kommt nicht von gut leben, sondern von gut geliehen. Also meine Vorfahren haben sich offensichtlich irgendwelche Landstücke geliehen oder haben die verliehen bekommen und sind anscheinend gut damit umgegangen. Und da kommt der Name her, Wohlleben. Ja, das war nebenbei. Also meine Vorfahren waren anscheinend auch involviert. Eure mit Sicherheit auch alle in irgendeiner Form, weil Holz war ja ein wahnsinnig wichtiger Rohstoff, ist er ja bis heute. Aber früher war es eben noch viel wichtiger, das Holz. Weil damit ja alles gemacht wurde. Ne? Gebaut, geheizt, gebastelt, Pferdekarren, Werkzeuge, alles war ja in irgendeiner Form aus Holz. So, und wenn man das geliehen bekommen hat, dann haben das manche Leute nicht zurückgegeben oder es ist so langsam halt in deren Besitz übergegangen. Keine Ahnung, ob die Reichen, die Könige und Herzöge das dann vergessen haben oder ob man das quasi ersessen hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall ist so schon mal ein bisschen Privatwald entstanden. Dann gab es Gegenden, oder nee, wir bleiben nochmal im Staatswald, weil das alles so vermischt ist. Nee, wir bleiben mal im Staatswald. Die Klöster zum Beispiel, die Kirche, ist ja bis heute irre reich. Damals war die noch in Bezug auf Landbesitz viel reicher und hat wirklich auch riesige Wälder. Und die hat man der Kirche dann weggenommen. Ne, Säkularisation nennt sich das. Das ist teilweise, oder ich glaube, ja doch, durch die Franzosen ist es angestoßen worden, Französische Revolution. Ja, so, da hat man das erstmal linksrheinisch, also hier bei uns, ne, Rheine-Pfalz auf der linken Seite. Also hier waren ja die Franzosen im 1800, hat man aus der Kirche weggenommen und Staatswald draus gemacht. So hat Rheinland-Pfalz zum Beispiel den Staatswald bekommen, ne, zumindest große Teile. Und da ist man dann nachgezogen, auch rechtsrheinisch, also alles andere in Deutschland. Und hat der Kirche eben große Ländereien weggenommen. Und ich glaube, da bin ich aber nicht ganz sicher, dass die Einziehung der Kirchensteuer durch den Staat, machen immer noch die Finanzämter, dass das noch darauf zurückgeht, so als kleines Trostpflaster. Aber gut, so sind viele Staatswälder zustande gekommen. Also erstmal hat man hat die Kirche enteignet und gerade bei Königswäldern, die dem jeweiligen Land, also Bayern zum Beispiel, zugerechnet wurden, die sind dann in den Landesbesitz übergegangen und nach Abschaffung der Monarchie natürlich sowieso und hat dann den Staatswald gebildet. Also zum einen sind es direkt monarchische Wälder und zum anderen sind es Kirchenwälder, die enteignet worden sind. So, das ist der Staatswald. Der Kommunalwald, wie kommt der zustande? Historisch, das war Allmende, also Gemeinschaftseigentum. Das hat man gemeinsam genutzt. Ja, also das war eigentlich eine sehr schöne Einrichtung. Konnte natürlich auch zur Ausplünderung führen, aber da gab es natürlich auch Regeln, wie man den Wald gemeinsam nutzt. Und das wurde dann geordnet, überführt in Kommunalwald, also den jeweiligen Gemeinden zugeordnet. Und so ist es eben bis heute, dass viele Städte und Gemeinden eigenen Wald haben. Und der kommt aus einer gemeinschaftlichen Nutzung. Das Gefühl ist nur verloren gegangen für viele Menschen. Also wenn ihr mal überlegt, euer Stadtwald, wo ihr eure Spaziergänge macht, ob ihr wirklich das Gefühl habt, der gehört euch. Ihr habt da ein Nutzungsrecht. Das ist auch bis heute so. Im Übrigen, es wird ja gemeinschaftlich verwaltet von der Stadtverwaltung. Ich muss hier mal gerade einen kleinen Einschub machen. Ihr wisst ja, ich komme gerne von Hölzchen auf Stöckchen, weil ich hier ein sehr schönes Phänomen sehe. eine Buche, die hat hier Stauchungen unten am Stammfuß. Da sieht man wie so kleine Wellen, aber nur so auf dem ersten halben Meter. Und das ist eine Gewebeschwäche. Ne? Das ist wie so bei uns Bindehautsgewebeschwäche. So ein bisschen wie Baumzellulite. Sowas in der Art ist es hier. Lustig. Sieht man nicht ganz so oft bei Bäumen. Bei Menschen haben das ja fast alle. Wird komischerweise oder zumindest von manchen Leuten problematisiert, wo man sagt, hey Leute, das ist das Leben. So wie man Falten kriegt, manche früher, manche später. Also ich bin da kein Experte drin, aber also Experte im Älterwerden natürlich schon. Weil ich bin ja mittlerweile 60. Ich schweife mal wieder ab. Also wir kommen mal zurück zum Baum. Der hat hier so Wellen unten. Also wenn ihr das seht, ja, der hat da ist Gewicht drauf. Eigentlich müsste das Gewebe das halten. Das ist aber Stützgewebe, ist aber nicht ganz so stabil und dann schlägt das so Wellen. Und dann sieht man, okay, der Baum hat eine Gewebeschwäche. Ah, und über mir ruft gerade der Kolkrabe. Ach, das ist auch schön. Ich liebe das. Ja, also es ist einfach toll, diese hochintelligenten Tiere hier über sich fliegen zu haben. Ja, der Kommunalwald. Es gibt noch so Mischformen. Das zählt aber schon als Privatwald, so Haubergsgenossenschaften zum Beispiel. Das ist auch gemeinschaftlich verwalteter Wald, der aber bestimmten Personen zugeordnet ist. Es ist ja in einem Kommunalwald normalerweise auch. Also alle Einwohnerinnen und Einwohner profitieren davon oder sollen davon profitieren. Aber bei diesen Haubergswäldern ist es wirklich eine kleine Gemeinschaft von privaten Menschen, denen dieser Wald gehört und die den gemeinschaftlich verwalten. Und früher war es so, dass daran zum Beispiel Brennholznutzungsrechte, ist teilweise auch heute noch so, geknüpft sind. Also dass man eine bestimmte Menge an Brennholz zum Beispiel bekommt. Und dann gibt es natürlich, jetzt kommen wir zum normalen Privatwald in Anführungszeichen, diesen 48%, die Hälfte davon ist Großprivatwald. Ja, also der größte ist Thurn und Taxis. Die haben so knapp 20.000 Hektar, das sind 200 Quadratkilometer Wald. Früher hatten die noch viel mehr. Da gibt es also wirklich Dutzende Adelshäuser, die noch große, große Waldbesitze haben. Warum haben die eigentlich immer noch so viel Wald? Ne? Der Adel ist so abgeschafft worden. Ja, aber nicht das Eigentum des Adels. Das haben die Adelshäuser tatsächlich über die Abschaffung der Monarchie und diese ganzen Geschichten, Abschaffung des Adels, mit hinübergerettet. Und es ist bis heute so, dass das auch steuerlich große Vorteile bietet, weil die eben nur zu ganz geringen, also Wald, nur zu ganz geringen besteuert wird bei der Erbschaft. Und das ist immer das große Problem, wenn man viel hat, ne? Wie behält man diesen Reichtum? Weil wenn man den vererbt, dann wird ja, die Freibeträge sind ja für Otto-Normalverbraucherinnen und Verbraucher völlig ausreichend. Da muss man ja keine Erbschaftssteuer bezahlen. Aber wenn man viel hat, dann wird viel Erbschaftssteuer fällig. Und wenn man das vermeiden möchte, dann guckt man, dass man entweder viel Wald hat oder, das ist auch ganz häufig beobachtet, noch viel Wald dazu kauft. Gerade nach der Wende sind große Waldbesitze nochmal den östlichen Bundesländern von westdeutschen Adelshäusern gekauft worden. Und die lassen sich dann prima vererben, weil darauf sehr, sehr wenig Erbschaftssteuer anfällt. Da kriegt man sein Vermögen also ohne große Steuerlast in die nächste Generation geschoben. Tja, ne, so funktioniert das. Das habt ihr und ich nicht in der Hand, beziehungsweise diese Möglichkeiten haben wir nicht. Aber gut, ist vielleicht auch besser so. Die andere Hälfte des Privatwalds, also Privatwald sind 48% des Waldes in Deutschland. Die andere Hälfte, also ein Viertel des deutschen Waldes, ist Kleinprivatwald, also so unter 20 Hektar. Also ein Hektar sind 100 mal 100 Meter, 20 Hektar sind 0,2 Quadratkilometer. Aber der Durchschnittswaldbesitz von diesem Kleinprivatwald, der liegt so um die 3 Hektar. Also 3 Hektar ist echt nicht viel. 3 Hektar kostet so normaler Marktwert, sagen wir mal 30.000 Euro. Und dann mal sagen, okay, das ist so wie ein Auto. Das ist jetzt, ja, ist gut, wenn man es hat. Aber das ist jetzt auch kein Riesenreichtum. Ne? Also und ein Viertel des deutschen Waldes ist in der Hand dieser Kleinwaldbesitzer. Man weiß übrigens nicht, wie viele es gibt. Also dieser kleine Privatwald, und nochmal, das ist ein Viertel des Waldes in Deutschland, da weiß man relativ wenig drüber. Woran liegt das? Das liegt zum Beispiel daran, dass es in diesem kleinen Privatwald kaum Kontrollen gibt. Es ist ja auch schön, ne, wenn man mal einen Bereich hat, wo nicht so viel kontrolliert wird. Ich komme gleich darauf, dass es für den Wald auch gar nicht so schlecht ist eigentlich. Also da gibt es keine Berichtspflichten, zum Beispiel über die eingeschlagenen Holzmengen. Und deswegen weiß man gar nicht, wie viel Holz in Deutschland eingeschlagen wird. Also das kennt man ganz genau nur von den großen Waldbesitzern, von aus dem Kommunal- und aus dem Staatswald. Aber von 25% der Waldfläche weiß man das eigentlich gar nicht. Da wird das ganz krude geschätzt. Also wirklich, wirklich, da werden Leute befragt und irgendwelche Sachen hochgerechnet, aber das, da kann man genauso gut im Kaffeesatz lesen. Man weiß das nicht. Man weiß auch nicht, wie viele Menschen es gibt, die Wald besitzen. Man schätzt 2 Millionen. Manche schätzen aber auch nur 1 Million. Also auch ganz interessant, ne? Das ist, dass man das nicht weiß. Also da müsste es meiner Meinung nach irgendwelche Möglichkeiten geben über das Grundbuchamt oder so, ne? Dass man weiß, okay, wie viel Parzellen gibt es da und auf wie viele Namen entfallen die oder irgend sowas. Also naja gut, also das ist so ein bisschen Wilder Westen noch, dieser kleine Privatwald. Dieser kleine Privatwald ist eigentlich eine ganz tolle Schatzkammer, weil der häufig nicht so intensiv bewirtschaftet wird. Ja, also beim Staats- und Kommunalwald und Großprivatwald, da sitzen überall die Forstverwaltungen drin. Und egal, auch im Privatwald im Übrigen sind das ja die genauso ausgebildeten Försterinnen und Förster wie im Kommunal- und Staatswald. Ne? Die haben ja meistens auch im Kommunal- und Staatswald angefangen und schlagen dort übrigens teilweise noch mehr Holz ein als im Kommunal- und Staatswald, weil da richtig Cash gemacht werden soll. Ja, das muss man leider so sagen. Gerade bei den großen Adelshäusern, nicht bei allen, aber doch bei einigen, ist das sehr, sehr deutlich zu sehen im Wald. Das zeigt übrigens auch die Bundeswaldinventur, ne, dass da teilweise besonders stark geholzt wird. Und beim Kleinprivatwald, da sieht das halt anders aus. Ne? Da gibt es keinen zuständigen Förster oder Försterin. Das sind ja keine echten Betriebe in dem Sinne. Und die Leute haben ja in der Regel auch ganz andere Interessen. Bevor wir zu den Interessen kommen, kommen wir noch zu einer Spezialität. Kleinprivatwald lässt sich teilweise auch gar nicht richtig bewirtschaften. Warum? Weil es da Erbengemeinschaften gibt. Ja, also das, die Eltern vererben das an ihre Kinder und die besitzen den Wald alle gemeinsam. So, und das sind jetzt mal, sagen wir mal, es sind 3 Kinder. Dann haben wir schon mal 3 Eigentümerinnen und Eigentümer und die vererben das wieder an ihre Kinder. Und dann gibt es teilweise recht große Erbengemeinschaften mit 10, 20 oder noch mehr Leuten für eine kleine Waldparzelle. So, wer soll denn da eine Entscheidung treffen? Da müssten ja alle befragt werden und auch alle einverstanden sein. Das gibt's natürlich nicht, ne? Und deswegen verfallen solche Waldparzellen in einen Dornröschenschlaf. Und das ist richtig cool für die Natur. Also das haben wir wirklich relativ häufig im Privatwald. Oder eine andere Sache, das ist gerade in Baden-Württemberg sehr weit verbreitet, aber auch in anderen Bundesländern zu sehen, Realteilung. Also da wurde der Waldbesitz nicht an Erbengemeinschaften vererbt, aber im Ganzen eben erhalten, sondern das wurde aufgeteilt. Und man wollte ja gerecht sein. Also hat man, so ein Wald zum Beispiel, der im Hang ist, Oberhang ist immer schlechter als Unterhang, weil unten am Hang ist mehr Wasser, da werden auch die Nährstoffe runtergespült, da wachsen die Bäume schneller, da stehen die dickeren Bäume. Und wenn man das jetzt so eine Parzelle hatte, die wollte man vererben auf seine, sagen wir mal, 2 Kinder, da wollte man ja nicht dem einen Kind die obere Hälfte vererben, dem anderen die untere Hälfte, sondern man hat gesagt, jeder soll was von oben und unten haben und hat schön lange Streifen gebildet. Ja, von Oberhang zum Unterhang. Und in der nächsten Generation hat man das wieder gemacht und in der nächsten Generation wieder und so weiter und so fort. Mit der Folge, dass es teilweise Grundstücke sind, die sind vielleicht 100, 200 oder sogar 300 Meter lang und nur ein paar Meter breit. Also da kann man gar nicht drin arbeiten. Also wenn da ein Baum umkippt, der fällt über mehrere Parzellen drüber. Also die lassen sich gar nicht richtig bewirtschaften. Auch eine Rückegasse, ihr wisst ja, bin ich kein Fan von, aber sowas wird halt gemacht bei der Waldwirtschaft. Auch so eine Rückegasse, wo eine Maschine langfahren kann, kann man in so einem Wald gar nicht anlegen, weil wenn man da eine Gasse anlegt, dann ist der Wald ja weg, wenn er nur ein paar Meter breit ist. Und ich brauche 5 Meter Breite für eine Rückegasse, die ich da durchlegen will, sondern lege ich durch meinen Wald, dann ist der Wald weg, wenn er nur 5 Meter breit ist. Also solche Wälder werden wenig bewirtschaftet. Und das erleben wir übrigens auch in unseren Bewirtschaftungsseminaren der Waldakademie. Da kommen die Leute häufig mit, da haben wir auch Intensivseminare, so eine ganze Woche, da werden so individuelle Konzepte erstellt und die Leute kommen dann rein, ganz, ganz häufig und sagen, ja, ich will mit meinem Wald Geld verdienen und dies und das und jenes. Und hinterher stellt sich ganz, ganz oft raus, sie wollen einfach nur ihre Ruhe haben. Sie wollen einfach nur ihre Ruhe haben im Wald. Eigentlich wollen die gar sonst gar nichts vom Wald. Übrigens ist das auch Forstwirtschaft. Eine Erholung ist eine der 3 Säulen der Forstwirtschaft. Und auch daran erinnert das Bundesverfassungsgericht, ich kann es gar nicht oft genug wiederholen, dran, gerade in den öffentlichen Wäldern darf die Holzerzeugung nicht im Vordergrund stehen. Und im Privatwald muss sie das selbstverständlich genauso wenig. Und wenn man sagt, ich möchte mich da erholen, ist das Forstwirtschaft. Aber das trauen sich viele Leute gar nicht auszusprechen, weil die immer denken, ich habe Wald, den muss ich doch bewirtschaften. Nee, die das nicht wollen, müsst ihr das nicht. Und das machen dann zum Glück auch zunehmend Menschen nicht. Und das sind richtig schöne Oasen. Also wirklich ganz, ganz toll. Das ist aber Forstverwaltungen ein Dorn im Auge. Und deswegen versuchen die, diese Privatwälder zu erschließen. Ich weiß gar nicht, was für ein merkwürdiger Virus das ist, der da bei den Forstverwaltungen kursiert. Weil es ist ja gar nicht ihre Aufgabe, möglichst viel Holz zu erzeugen. Das steht in keinem Gesetz. Das ist auch ihre Aufgabe, Holz zu erzeugen. Aber nicht, es ist nicht die Aufgabe, möglichst viel Holz zu erzeugen. Nein. Und trotzdem ist das in allen Köpfen drin. Wir müssen diese Privatwälder erschließen. Und dann haben wir ein sehr hässliches Phänomen. Das haben wir, ich berichte euch mal ein paar Beispiele, die uns so reinkommen. Aber wir erstmal das Grundübel sozusagen. Das Grundübel ist bei diesen Privatwäldern, dass die Forstverwaltungen die Katasterdaten haben. Das ist ja eine, sind hoheitliche Behörden, ne? Die müssen das auch, die müssen ja wissen, nehmen wir an, jemand macht einen illegalen Kahlschlag, dann müssen die ja wissen, wer war das? Wer muss dafür Bußgeld bezahlen und so weiter, ne? Das ist soweit alles in Ordnung, aber, und das wird seit Jahrzehnten übrigens schon so gemacht, dann wird überlegt, dieser Privatwald hier, da ist ja noch nie was drin passiert. Das geht ja gegen die forstliche Ehre. Und außerdem kann man ja hier jede Menge Holz rausholen. Dazu muss man wissen, Försterinnen und Förster haben persönlich ja nichts davon, wenn sie aus diesen Wäldern Holz rausholen lassen. Die kriegen ja keine Gewinnbeteiligung. Da wird auch nicht gelobt am Ende des Jahres. Boah, da hast du aber viel, viel Holz geliefert aus dem Privatwald oder so. Ne? Das ist irgendwie so in der DNA drin. Das wird, ich vermute mal, der Keim schon an den Hochschulen und Universitäten gelehrt und gelegt. Und dann denken die, da muss jetzt da mal was passieren hier. Das ist ja hier alles total unordentlich. Da muss ich mal rein. So, aber der Wald gehört denen ja nicht. Und die Entscheidung trifft ja die Waldbesitzerin oder der Waldbesitzer. So, und jetzt gehen die in ihre Katasterdaten und schauen, ach, das gehört der Frau Schmitz. Da gehe ich doch mal hin. Ding dong, hallo Frau Schmitz. Ihr Wald, der müsste mal dringend durchforstet werden. Ne? Sonst nimmt das ein schlechtes Ende. So, und die Frau Schmitz sieht die Uniform des Försters und das Hoheitsabzeichen und denkt, oh, das ist jetzt sowas wie eine behördliche Aufforderung. Dann werde ich das wohl unterschreiben. Ne? In Wirklichkeit war das ein sehr merkwürdiges Angebot einer Dienstleistung. Das ist es nämlich. Da bietet also dann der Förster jetzt hier in unserem Beispiel, der Frau Schmitz, eine Dienstleistung an. Die hätte eigentlich ganz anders formuliert sein müssen. Nämlich, liebe Frau Schmitz, hätten Sie vielleicht Interesse daran, also wenn man es einfach neutral formuliert, hätten Sie Interesse daran, dass ich Ihren Wald mal durchforsten lasse. Sie müssen das nicht tun, aber wenn Sie mögen, können Sie da ein bisschen Geld verdienen. Ne? Dann würde ich den Maschineneinsatz organisieren und so weiter und so fort. So passiert das aber häufig nicht. Ne? Sondern häufig werden die Leute sogar angeschrieben oder angesprochen. Übrigens im günstigsten Fall, zu den ungünstigen kommen wir gleich. Und die Leute denken dann, das ist eine Behörde. Ich kriege sonst Ärger, da muss ich was machen. Ne? Und dann lassen sie halt den Harvester rein und der Wald wird wirklich teilweise übel verwüstet und die kleine Naturoase ist platt. Und dann, wenn ihr dann draußen im Wald spazieren geht, dann denkt ihr, boah, was für raffgierige Waldbesitzende. Das ist ja ganz schlimm. Ja, also im Staat und im Kommunalwald, da sind das die Forstverwaltungen, die das in der Hand haben, ne, und auch dafür zuständig sind. Den könnt ihr natürlich auch aufs Dach steigen. Im Privatwald, Großprivatwald, da ist es tatsächlich, muss man so sagen, wie es ist, manchmal die blanke Geldgier, die für diese Waldzerstörung sorgt. Im Kleinprivatwald ist das sehr differenziert. Also Leute, die ihren Kleinprivatwald selber nutzen, die hacken meistens ein bisschen Brennholz raus oder mal eine Fichte, um ein Bauholz für den nächsten Schuppen zu haben oder so. Das ist ja alles okay. Ne? Aber wenn das so richtig maschinell durchforstet wird, im Kleinprivatwald mit Harvestern und so weiter, dann steckt sehr oft das Forstamt dahinter, die in dieser Gegend Holz akquirieren wollen. Und das finde ich schon übel, ne? Weil das Interesse nochmal sehr, sehr vieler Waldbesitzender ist es, Ruhe im Wald zu haben, die Idylle, das Ungestörte. Und ich sag mal ein paar Beispiele aus der jüngsten Vergangenheit, aus unseren Kursen. Ich nenne keine Namen, deswegen, also ich sage auch nicht das Bundesland dazu, ne, sonst könnte man es vielleicht rekonstruieren. Ich will nicht, der Punkt ist, ich habe kein Problem, Ross und Reiter zu nennen, aber das sind Erzählungen aus erster Hand, ne, das ist ganz wichtig, nicht um zwei Ecken rum. Der Mann hat das selber erlebt in dem Fall. Und das Zweite ist, ich will dem nichts, also dass der keine Schwierigkeiten kriegt. Der will nämlich in seinem Wald Ruhe haben und erzählte aber gerade, was im Nachbarwald passiert. So, im Nachbarwald passiert Folgendes. Die Försterin eines staatlichen Forstbetriebs hatte mit einer Erbengemeinschaft zu tun. Wisst ihr ja schon, das ist ganz schwierig. Ne? Die kriegt man nicht an einen Tisch. Und meinte, der Wald müsse dringend durchforstet werden. Ganz, ganz dringend. Und kriegte da aber keinen ans Telefon. So, was hat die gute Frau gemacht? Also nochmal, staatliche Beamtin, hat mit ihrem Kumpel, einem Harvesterfahrer, einfach den Wald durchforstet. Kann man ja einfach mal machen, wenn einem das nicht gehört, oder wie? Und hat das Holz dann auch verkauft. Da würde ich mal sagen, das nennt man dann Diebstahl, ne? Richtig. Und vorher, das war dann wahrscheinlich Sachbeschädigung oder so. Und das Geld hat sie, weil irgendwo muss das ja hin, einer gemeinnützigen Organisation gespendet. Jetzt kann man sagen, naja, da ist es ja immerhin einem guten Zweck zugute gekommen. Naja, aber man kann doch nicht Geld, was man geklaut hat, einer gemeinnützigen Organisation spenden. Das ist etwas, das hat sich, wenn ich das richtig erinnere, letztes Jahr zugetragen. Also es sind aktuelle Beispiele von staatlichen Beamten und in dem Fall einer staatlichen Beamtin, was da draußen passiert. Ein anderer Fall, ein Waldbesitzer hat einen Wald, den er nicht regelmäßig besucht, kommt eines Tages da raus und alles ist abgehackt und auch schon wieder aufgeforstet. Und er denkt, wie jetzt? Ich habe doch gar keinen Auftrag gegeben und was ist hier eigentlich passiert? Und auf Nachfrage beim Forstamt wusste man erst gar nicht, wie und was und wo. Und ja, tatsächlich, es war ein staatlicher Beamter. Der hat da gedacht, ach, da sind die Borkenkäfer drin, das hacke ich jetzt einfach mal ab. Hat das Holz verkauft, das Geld. Ja, wie verbucht man denn solches Geld eigentlich? Ne? Wie verbucht man als staatlicher Beamter Geld, was einem nicht gehört, in eine öffentliche Kasse? Ich weiß nicht, wie das geht. Habe ich jetzt nicht bis zum Ende aufklären können. Aber das ist ein Fall, der ist tatsächlich so passiert. Da kommen ganz viele Sachen zusammen. Also das Holz wurde geklaut. Ich glaube, da ist das Geld ist nachher dann schon wieder rausgezahlt worden. Aber der Wald ist ja weg. Und mit irgendwas aufgeforstet. Da gibt es ja auch Subventionen dafür. Wer unterschreibt eigentlich sowas? weil das ist ja eigentlich dann Subventionsbetrug, wenn dafür gar keine Rechtsgrundlage besteht und so weiter. Nochmal, wieder ein staatliches Forstamt involviert. Anderer Fall, ich weiß gar nicht, ob ich das schon mal erzählt habe in der Folge, aber das passt hier gut zusammen. Naja, also wie auch immer, ich erzähle es. Eine Waldbesitzerin hat sich bei mir gemeldet, also hier in der Waldakademie, hat um Rat gefragt und versagte, es ist ganz Schlimmes passiert. Der Wald, mit dem ich mit meinem Großvater immer unterwegs war, alte Buchen, der hatte mir vererbt. Und ich komme eines Tages raus und ein Großteil der Buchen ist gefällt, abgeholzt und schon an den Weg gelegt und zum Verkauf fertig gemacht. Oder vielleicht war es sogar schon verkauft. Und mit Tränen in den Augen, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich auch gesagt, naja, also ich würde mir einen Rechtsanwalt oder Rechtsanwältin nehmen und Strafanzeige erstatten. Ne? Sie wollte keinen Ärger haben und es war wohl der örtliche, staatliche Förster, der das einfach gemacht hat. Und ich dachte, naja, also ich würde den Rechtsweg gehen, aber wenn Sie sagen, Sie wollen das gütlich lösen, dann treffen Sie sich mal mit dem Vorgesetzten, na, dem Forstamtsleiter, das hat sie auch gemacht. Und dann hat sie das nochmal erzählt, dann anschließend, wie es gelaufen ist. Der Forstamtsleiter ist rausgekommen, hat den staatlichen Förster, der das da verbrochen hat, mit rausgebracht. Das gehört sich ja schon mal nicht, 2 gegen 1. Und erstmal gehört sich das, dass in so einem Fall ein vier Augen gesprochen wird und man den Täter da mal außen vor lässt. Der war also mit dabei und der Forstamtsleiter eröffnete das Gespräch der Frau gegenüber mit: Sie sind bestimmt so jemand, die den Bäumen Namen gibt. Tja, da wisst ihr Bescheid, ne? Also ist natürlich auch nichts draus geworden. Die Frau wurde erstmal fertig gemacht. So geht man staatlicherseits, das muss ja nicht überall sein, aber das sind Beispiele, die kriegen wir ständig zu hören, ständig. Die Leute wissen ja gar nicht, wohin sie sich wenden wollen. Vielleicht kriegen wir deswegen so viel zu hören. Also sowas passiert ständig überall. Und es wird nicht unterbunden. Das finde ich wirklich schlimm. Das nur, ja, ihr merkt schon, da geht mein Puls wieder hoch, weil mir das einfach so leid tut und ich bin dann sauer. Aber wir leben doch in keiner Bananenrepublik. Aber im Wald, also wenn ihr irgendwelche schlimmen Sachen seht, wo ihr sagt, boah, was sind das denn für Idioten? Dann muss man mal schauen, wer da genau der Idiot ist. Es muss nicht unbedingt die Waldeigentümerin oder der Waldeigentümer sein, sondern es kann tatsächlich das Forstamt dahinter stecken, dem der Wald gar nicht unbedingt gehören muss. Nochmal, ein Viertel des Waldes ist Kleinprivatwald auf Millionen von Menschen verteilt, die in aller Regel sehr, sehr schonend mit ihrem Wald umgehen oder vielfach auch gar nichts darin tun oder auch nicht tun wollen. Ne? Also das sind Dinge, die draußen passieren. Übrigens nochmal auf diese Fälle zurückzukommen. Also in unserem letzten Waldbaukurs waren 10 Leute, genau. Wir begrenzen das immer auf 10 Leute, diese einwöchigen Intensivkurse, damit man da wirklich individuelle Strategien entwickeln kann. Also es waren 10 Leute da und davon haben 3 von solchen aktuellen Aktionen staatlicher Forstverwaltung berichtet. Also das ist eine ganz schöne Trefferquote, ne? Muss man sagen. Also von 10 Leuten haben 30% und das ist so, zieht sich wie ein roter Faden durch. Wenn wir solche Seminare haben, kriegen wir ständig solche Sachen erzählt. Also das sind keine Ausnahmen, ne, liebe Forstverwaltung da draußen. Ihr müsst langsam aufhören, eure gesetzlichen Aufträge zu überschreiten bzw. zu missbrauchen. Ne? Das ist wirklich nicht in Ordnung. Ne? Das sind teilweise auch Straftaten, die da passieren. Und die man eigentlich verfolgen müsste. Also wir tun das nicht. Ich bin ja keine Strafverfolgungsbehörde. Und wenn die Leute mir das im Vertrauen erzählen, dann wie soll ich sowas zur Anzeige bringen? Ich fahre jetzt auch nicht da raus und gucke mir das an. Aber das ist auch nicht meine Zuständigkeit. Das ist Zuständigkeit staatlicher Forstämter. Ne? Die müssen ihr Personal mal ein bisschen in den Griff kriegen. Ja, also so viel zu den Waldbesitzarten. Wenn wir solche Themen besprechen, leider auch immer auf diese hässlichen Situationen zurück. Aber es ist nur für euch nochmal der Punkt. Ich persönlich bin ein absoluter Fan von diesem kleinen Privatwald, weil da wirklich ökologische Schätze sich verstecken. Weil das sind Dinge, die entziehen sich zumindest zum Glück teilweise dem staatlichen Zugriff. Und wir ermuntern ja immer mehr Menschen, das auch wirklich aktiv zu formulieren, ne? einfach mal sagen, nee, will ich nicht, ne, wenn man gefragt wird von den Leuten, lass meinen Wald in Ruhe. Das machen zunehmend Menschen. Und das sind ganz viele kleine Schutzgebiete, ohne dass sie jetzt extra ausgewiesen worden sind. Das finde ich sehr cool. Und ja, erkennen kann man solche Privatwälder natürlich nicht. Also man kann wirklich drauf gehen, wenn es ein Wald ist, wo man gut reinkommt, also gut zu Fuß reinkommt. Das kann ruhig ein Hang sein, aber der so ein bisschen verwildert aussieht. Also verwildert im Sinne von Wildnis, also Totholz, umgestürzte Bäume. Dann ja, ist es entweder ein offizielles Schutzgebiet, da steht ja meistens ein Schild dran, oder es ist in vielen Fällen tatsächlich Kleinprivatwald, der entweder vergessen worden ist, ne, von einer Erbengemeinschaft oder so, oder wo jemand aktiv nichts tun will. Geht das überhaupt? Aktiv nichts tun? Keine Ahnung. Aber ihr wisst, was ich meine. Also wunderschön. Früher konnte man in Fichtenplantagen Kleinprivatwald ganz gut erkennen, und zwar, das ist der Klassiker, das sieht man übrigens heute noch logischerweise, weil die Bäume ja teilweise immer noch stehen, dass die Bäume, die Fichten dann bis auf 2 Meter Höhe aufgeastet waren, oft mit der Axt. Das ist natürlich völliger Unsinn. Warum? Es bringt für den Baum nichts, also der Baum wird nicht wertvoller, wenn ich unten abgestorbene Äste abhacke. Also wenn man das macht, es geht schon, dann macht man das auf 5-6 Meter oder noch höher, sauber abgesägt mit einer Stangensäge, ohne die Rinde des Stamms zu verletzen. Und dann kann das nachwachsende Holz über die nächsten Jahrzehnte astfrei werden. Da wachsen ja keine Äste mehr ein, die sind ja dann verborgen im Stamminneren. Und dieser äußere Speck sozusagen, dieser astfreie, der ist dann richtig wertvoll. Also solche Stämme kann man dann richtig teuer verkaufen, für viele 100 €. Also der Wert, der ver5- bis ver10-facht sich dann locker, wenn das klappt. Aber auf 2 Meter Höhe bringt gar nichts. Und wenn ich das mit einer Axt mache, dann haut man halt gerne in den Stamm. Und das sieht man auch überall. Und dann gibt es eine Stammfäule. Da wird es nichts mit Wertholz. Also A, zu kurz, 2 Meter reicht nicht. Und dann noch in den Stamm gehackt, gibt erst recht nichts. Das ist aber der Ordnungssinn von älteren Menschen. Ich kann dann da gut durchlaufen, ich kann dann da gut durchgucken und das sieht alles so schön ordentlich aus. Und daran kann man diese Wälder erkennen, weil das hat wirklich mit Forstwirtschaft nichts zu tun. Das ist einfach Ordnungssinn der damaligen Landbevölkerung, den man bis heute sieht. Ökologisch ist das übrigens kein Schaden. A, olle Fichtenplantage. B, die Stämme innen drin faul sind und Pilze und Bakterien da ihren Spaß drin haben oder nicht, spielt jetzt ökologisch keine Rolle. Es ist halt einfach holztechnisch dann wertlos, dieser Baum. Und ich persönlich finde das fast schon süß, wenn man sowas sieht, was die Leute, was das eine Arbeit gemacht haben muss, überall die Äste abzuhacken. Aber die hat vielleicht ihren Spaß dran, haben sie um ihren Wald gekümmert. Ne? Und wie gesagt, wirklich kaputt gemacht im ökologischen Sinn haben sie ja nichts. Und und dadurch, dass auch solche Waldparzellen halt teilweise in Vergessenheit geraten sind, sieht man das wirklich vielfach noch in diesen monotonen Waldbeständen, Nadelholzplantagen, dass das Kleinprivatwald ist, ne, die dann sowas gemacht haben. Ja, also ihr seht schon, das ist eigentlich eine ganz sympathische Waldbesitzergruppe, dieser Kleinprivatwald, 25% der deutschen Waldfläche, ungefähr, man weiß es nicht genau, 2 Millionen Menschen, die sich zunehmend dem Griff der Forstverwaltungen entziehen. Finde ich auch sehr sympathisch. Und einfach selber schauen, was sie von ihrem Wald möchten. Und wenn die von ihrem Wald Erholung möchten und Natur und Entspannung, dann gilt das für euch natürlich auch. Das geht dann für euch auch dort ganz besonders gut. Und das Schöne ist ja, auch den Privatwald dürft ihr frei betreten. Das ist die Sozialbindung des Eigentums. Also in Deutschland ist das schon einiges sehr, sehr schön geregelt. Dürft ihr selbstverständlich auch frei betreten und dürft euch da auch erholen und entspannen und erfreuen. So, das mache ich jetzt auch in diesem schönen Privatwald, in dem ich jetzt hier stehe. Das ist auch so eine Ecke, so eine vergessene. Hier wird es langsam Frühling. Die Vögel legen schon alle wieder los. Na, alle nicht, stimmt nicht. Aber so langsam. Jetzt höre ich gerade einen Kleiber, der sagt schon mal, ich bin auch schon mal dabei. Die Spechte fangen schon an zu trommeln. Na, wenn ihr mal rausgeht, dann hört ihr das auch. es trommeln ja nicht alle Spechte, ne? Also der Mittelspecht zum Beispiel, der trommelt nicht so viel. Sind meistens die Buntspechte, aber auch der Schwarzspecht oder Kleinspechte und so. Die trommeln hier ordentlich rum auf allem, was sie finden. Und ja, und so wird das jetzt jeden Tag oder sagen wir mal jede Woche, die man rauskommt morgens, immer ein bisschen mehr das Konzert. Achtet mal drauf. Ich freue mich wirklich auf die Tage, wenn es dann schon so ein bisschen wärmer wird und man kommt morgens raus und das ist fast ohrenbetäubend, das Vogelkonzert morgens. Also, und das dauert ja nicht mehr lange und es geht jetzt schon so langsam los. Also wie gesagt, die Spechte, die legen jetzt auf jeden Fall los. Kleiber, Meisen fangen auch schon so ein bisschen an und es kommt jeden Tag oder jede Woche eine neue Stimme im Vogelkonzert dazu. Also, viel Spaß beim Erwachen der Vogelnatur. Viel Spaß im kleinen Privatwald und vielleicht achtet ihr bei eurem nächsten Waldspaziergang ja mal drauf, ob ihr rausfinden könnt, in wessen Besitz diese Parzellen sind. Rein von der Optik her. Also, ihr Lieben, dann viel Spaß beim nächsten Waldspaziergang. Ich beende meinen jetzt hier und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Tschüss!
Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.